Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum The Pod Magazin Nummer 98 mit dem gewohnten Rundumblick durch die Spielebranche. Und da, Leute, da ist immer was los, außer in den Wochen um Weihnachten. Aber davon sind wir ja Gott sei Dank noch weit weg. Und was war diesmal los? Nun, CD Projekt Red erfindet sich gerade neu und ändert auch da gleich seine Pläne für den Mehrspielermodus von Cyberpunk 2077. Es gibt ein paar Zahlen und Neuigkeiten aus dem Mobile-Markt. Intel beschert uns bald automatische Zensur und das klingt schlimm, könnte aber für einige Leute echt cool sein. Dann rüstet Microsoft auch noch die US-Armee mit Hardware aus, auf die wir Spieler uns eigentlich gefreut haben. Und es kam so sicher wie das Amen in der Kirche. Kritik an Six Days in Fallujah wurde laut. Viel Spaß mit dieser Sendung. CD Projekt Red ändert Mehrspielerpläne für Cyberpunk 2077. Das polnische Entwicklerteam CD Projekt Red hat derzeit keine leichte Arbeit, nachdem ihr neues Open-World-Rollenspiel Cyberpunk 2077 im Dezember letzten Jahres in einem technisch fragwürdigen Zustand erschien, büßte das Studio, das zuvor mit der Witcher-Reihe viele Fans gewann, einiges an Vertrauen in der Gaming-Community ein. Bis heute wird der Titel eifrig gepatcht, zuletzt etwa erschien Ende März der Patch 1.2 mit hunderten Verbesserungen, die aber insgesamt keinen sonderlich spürbaren Unterschied machten. Noch immer wirkt das Spiel unfertig, noch immer gibt es deutlich sichtbare Bugs und Designschwächen. Dazu kam der Hack der Firmenserver Ende Februar, der laut Bloomberg wohl auch die Arbeiten an Updates für das Spiel um Wochen zurückgeworfen hat, einfach weil sich Mitarbeiter nicht mehr remote in die Firmenserver einloggen konnten. Am 30. März folgte nun das CD Projekt Group Strategy Update, eine Präsentation der Firma zu ihren Zukunftsplänen, gerichtet an Investoren und die Spieler. Und da geht es um die komplette Aktiengesellschaft CD Projekt, zu der auch GOG.com und ein Mobile-Entwickler gehören. Ich verlinke euch in den Shownotes auch die Präsentation in ihren vielen bunten Folien. Kurz zusammengefasst will das Studio folgende Punkte erreichen. Zum einen das Rollenspielgenre im Kern beibehalten, aber um andere Genre-Einflüsse erweitern, wie bei Cyberpunk die Shooter-Elemente. Neben Singleplayer auch Online-Elemente in ihre Spiele einbauen und dabei eigene Services wie GOG Galaxy einbinden. Dann will man zwei AAA-Titel parallel entwickeln und die nötigen agilen Strukturen dafür schaffen. Bislang folgte ein AAA-Titel auf den anderen, erst Witcher 3, dann Cyberpunk 2077, in Zukunft also zwei gleichzeitig. Daneben will man auch ein breites Ökosystem für die eigenen Marken schaffen. Man denke da nicht nur an die einzelnen Spiele, sondern auch an Spin-offs für Mobile, man denke an Merchandise, man denke an Filme, Comics, Serien, das ganze Lizenzgeschäft. Dann will man außerdem noch Marketing- und PR-Kampagnen künftig erst näher zum Release starten und dann auch Gameplay von allen Versionen zeigen. Da haben sie was gelernt. Und die Arbeitsbedingungen für die Angestellten sollen verbessert werden. Das ist wirklich nichts spektakulär Neues dabei. Viele Studios hatten schon ähnliche Pläne und auch hier verkauft uns CD Projekt seine Zukunft schön blumig, wie man das halt macht in solchen Präsentationen. Aber immerhin, man verpflichtet sich hier, gewisse Änderungen durchzuziehen und teils andere Strategien zu fahren. Ich bin gespannt, wie das für das Studio funktioniert. Dass es sich weiterentwickeln muss, zeigten der verkorkste Launch von Cyberpunk 2077 und die mangelhafte Kommunikation drumherum eindrucksvoll. Oder auch die Hintergrundberichte zu den frustrierenden Arbeitsbedingungen im Studio. Auf dem Niveau kann das Studio nicht mehr weiterwursteln. Ein Detail in diesem Plan beißt sich allerdings mit den ursprünglichen Plänen zu Cyberpunk 2077, denn dafür war ein Mehrspielermodus geplant, der vom Studio bislang wie ein Standalone-Titel gehandhabt und von einem eigenen Team entwickelt wurde. Adam Kaczynski, einer der zwei Geschäftsführer von CD Projekt Red, dem Entwicklerarm von CD Projekt, erklärte in einem, ausführlichen Werbevideo für die neue Strategie des Studios dann aber auch noch folgendes, Zitat. Zuvor haben wir angedeutet, dass unser nächstes AAA ein Multiplayer-Cyberpunk-Spiel sein wird. Aber wir haben beschlossen, diesen Plan zu überdenken. Angesichts unseres neuen, systematischeren und agileren Ansatzes konzentrieren wir uns nicht primär auf ein großes Online-Erlebnis oder Spiel, sondern darauf, online eines Tages in alle unsere Franchises zu bringen. Wir bauen eine Online-Technologie auf, die nahtlos in die Entwicklung unserer zukünftigen Spiele integriert werden kann. Zitat Ende. Daraus wurde vielerorts schnell die Headline, dass der Mehrspielermodus von Cyberpunk 2077 gestrichen sei, aber vielmehr scheint lediglich der Plan vom Tisch, einen reinen Mehrspielertitel anzubieten. Stattdessen scheint der Mehrspieler nun peu à peu zum Hauptspiel hinzugefügt zu werden und das sicherlich erst nachdem all die anderen Baustellen wie Patches, Next-Gen-Versionen und versprochene DLCs erledigt sind. Bereits jetzt hat das Spiel ja eine Handvoll Multiplayer-Entwickler, die im Abspann genannt werden, und Data Mining der Spieldateien des erschienenen Titels, das brachte auch Verweise auf Deathmatch-Modi und Heist-Missionen mit mehr Spieler zum Vorschein. Ich bin gespannt, ob das auch alles wirklich zündet. Ist Cyberpunk 2077 wirklich beliebt und gut genug, um dauerhaft Leute an sich zu binden, die dann auch noch mehr dazu haben wollen? Spin-off-Spiele, Mobile-Spiele, Serien, Comics, Filme? Und vielleicht später dann ein Mehrspieler, der zum Dauerbrenner und Umsatzgaranten für das Studio wird, so wie es etwa GTA 5 mit seinem Online-Modus für Take-Two Interactive ist. Wird das klappen? Mit The Witcher hat CD Projekt ja eine derart beliebte Marke und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit arbeitet das Studio mit Hochdruck an einem vierten Teil. Und angesichts der Strategiepräsentation dürfte da auch noch vielleicht ein Online-Multiplayer-Spiel in irgendeiner Form für The Witcher 3 kommen oder erst für den Nachfolger. Wir werden sehen. Aber wie sagt man so schön, wenn du Gott lachen hören willst, erzähl ihm von deinen Plänen. Ich bin gespannt, ob sich CD Projekt erfolgreich neu erfinden wird. Zahlen und Daten. Pandemie feuert Mobile-Markt an. Eine schöne Erhebung des Mobile-Marktforschers Sensor Tower trudelte am 7. April in mein E-Mail-Postfach. Das Unternehmen zeigte in dieser Präsentation auf, wie die Covid-19-Pandemie den mobilen Markt beeinflusst und weist dafür auch Zahlen speziell für Europa aus. Und da hat sich binnen kurzer Zeit sehr viel getan. Sensor Tower vergleicht etwa Non-Gaming-App-Downloads im Januar bis Februar 2020 mit dem selben Zeitraum dieses Jahr und da gibt's krasse Unterschiede. Business-Apps etwa erfuhren 100% Download-Wachstum, medizinische immerhin 83%, Reise- und Navigations-Apps hingegen, ratet mal, die brachen ein, genau, mit minus 18 respektive minus 21%. Interessant hierbei, während News-Apps zu Beginn der Pandemie im März bis April 2020 einen Boost von 70% im Vergleich zum Vorjahr hatten, scheinen die User diesbezüglich inzwischen gesättigt zu sein. Die Downloads sanken zum Jahresbeginn im Vergleich zum Vorjahr schon wieder um 16%. Gesundes Umsatzwachstum gibt es bei Entertainment-, Gesundheits- und Fitness-Apps. Die sind allen anderen Kategorien voraus und auch Sport-Apps konnten sich wieder fangen. Und da geht es um Sportberichterstattung, nachdem die im zweiten Quartal 2020 deutlich vom Umsatz her einbrachen. Da hat es die Branche geschafft, praktisch ein 180 einzulegen und viel in Richtung Apps und Digitales und ohne Zuschauer und so weiter zu produzieren. Ihr habt es ja mitbekommen. Das Ausmaß des gewandelten Marktes zeigt auch der Datenpunkt, dass in den USA die Top-Business-Apps die Zahl ihrer monatlich aktiven User diesen Winter über verzwanzigfachen konnten. Homeoffice und Remote Coworking trieben Scharen von Usern zu entsprechender Software. Und im Games-Bereich sieht es nun nicht groß anders aus. Der Markt wuchs im vergangenen Jahr mehr als je zuvor. Normal sind da so Umsatzsteigerungen von ca. 15-20% im Vergleich zum Vorjahr. Im April 2020 lag der Wert weltweit auf fast 40%. Das legte sich seitdem natürlich wieder, ist aber immer noch auf hohem Niveau. Den letzten Spike gab es im Januar mit etwa 30% Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr. Das Bittere an der ganzen Geschichte, das Top-Genre, gemessen an den User-Ausgaben, ist nicht mehr der bisherige Spitzenreiter Puzzle, sondern es sind nun Casino-Apps. Buh. Spiele mit sozialer Komponente, etwa Roblox, Call of Duty Mobile oder Pokémon Go, wozu wohl auch viele Events und Aktivitäten erschienen sind, die man in der eigenen Wohnung durchführen kann, die profitierten besonders von der Krise und zeigten ein deutlich erhöhtes Wachstum im Vergleich zum Durchschnitt. Das größte Wachstum schaffte dabei die Gaming-Sandbox Roblox, die sich auch zur Nummer 1 bei den User-Ausgaben mauserte und Ende 2020 Candy Crush Saga überholte. Während die Umsätze also heftig wachsen, ist ein Trend inzwischen vorbei. Die Download-Zahlen wachsen lange nicht mehr so sehr wie im März-April 2020. Da stiegen sie in Europa um etwa 45%. Das hat sich bei uns mittlerweile wieder auf Null eingepegelt. Der Download-König Mitte bis Ende 2020 im Games-Bereich war übrigens ein Spiel, das ich bislang noch nicht genannt habe, aber das kennt sicher jeder von euch, ne? Habt ihr eine Idee? Genau, Among Us. Fast 50 Millionen Downloads binnen drei Quartalen zeugen vom Hype um das Spiel und damit liegt der Titel meilenweit vor allen anderen runtergeladenen Spielen. Und gab's dann eigentlich auch Verlierer? Ja, die gab es, zumindest wenn man ein Stagnieren der Downloadzahlen, während alle anderen stiegen, als Niederlage betrachtet. Und das passierte vor allem beim Genre der Hyper-Casual-Games. Das sind also Spiele, die jeder binnen weniger Sekunden versteht, die super simpel zu bedienen sind und, naja, Gaming-Fastfood darstellen. Die Top-Titel in den USA, die da auch aufgelistet sind in der Erhebung, die kenne ich alle nicht. Da finden sich Namen wie Woodturning, Draw Climber, Johnny Trigger, Save the Girl, Go Nuts 3D, Scribble Rider, Cube Surfer, Shortcut Run oder Fruit Clinic. Und die sind in den Top-Listen der Spiele überhaupt dabei. Tja, und solchen Spielen, da brachen die Downloadzahlen ein, während die im ersten Quartal und im zweiten 2020 noch teils auf über 10 Millionen Downloads für Einzeltitel kamen, schaffte es das Top-Hyper-Casual-Spiel im vierten Quartal Shortcut Run nur noch auf 8,3. In den Top-Rankings machten solche Spiele dann Titeln wie Call of Duty Mobile, Roblox, Among Us oder Coin Master Platz. Und ja, Coin Master ist für Sensor Tower nicht Hyper-Casual, obwohl das Spiel absolut belangloser Schrott ist. Aber ach, der Mobilmarkt. Ich nehme ja aktiv nicht dran teil. Ich würde viele der Games da auch niemals ernsthaft als Spiele betrachten, sondern eher als spielähnliche User-Monetarisierungssoftware. Aber der Markt existiert und ich will ihn auch nicht gänzlich ignorieren. Dafür ist er einfach zu groß. Weltweit gab es im ersten Quartal 2021 etwa 32 Milliarden US-Dollar Umsatz mit Apps. Das ist total irre. Und deshalb ist es immer interessant, wenn dieses Business ab und an mal übersichtlich aufbereitet wird. Google Play Store senkt Preise für Entwickler. Wenn wir schon mal bei der Welt der Mobile Apps und Spiele sind, gleich noch eine etwas ältere News vom 16. März dieses Jahres. An dem Tag kündigte Google nämlich an, die Preise für Entwickler zu senken, die mit ihren Apps im Google Play Store vertreten sind. Wir erinnern uns, genau wie Xbox Live oder das PlayStation Network für Spiele, ist der Google Play Store der eine vom Plattforminhaber betriebene Digitalmarktplatz für alle, die dort Apps verkaufen wollen. Dort meint das Android-Betriebssystem, für das es zwar auch Alternativmöglichkeiten für App-Installationen gibt. Ich kann etwa F-Droid als Download-Plattform für Open-Source-Apps nur empfehlen, aber wer ernsthaft Geld damit verdienen will, der kommt um Googles Play Store nicht drum herum. Und da hält Google, genau wie Sony, Microsoft, Nintendo, Valve oder Apple, die Hand auf und kassierte bislang die branchenüblichen 30% Provision bei jedem Kauf, die ein User im Play Store tätigt. Von jedem Euro, den ein User da ausgab, landeten 30 Cent bei Google und die restlichen 70 Cent beim Entwickler. Zumindest war das bisher so. Denn am 16. Januar postete Samir Samad, Vice President für Produktmanagement bei Google, einen Beitrag im Android-Entwicklerblog des Konzerns. Ab dem 1. Juli würde man die Provision für auf Google Play veröffentlichte Apps auf 15% reduzieren. Und zwar für die erste Umsatzmillion pro Jahr. Also würden 85 Cent beim Entwickler übrig bleiben von jedem ausgegebenen Euro oder Dollar und damit würden 99% der Entwickler eine Halbierung ihrer Gebühren erleben und damit mehr Nettogewinn aus ihren Apps rausholen. Laut Google soll ihnen das helfen, in dieser kritischen frühen Wachstumsphase eines Projekts besser zu skalieren. Ach, Business-Sprech. Zuletzt weist Google auch noch darauf hin, dass man dieses Angebot auch Entwicklern macht, die längst jenseits der Millionen Dollar Umsatz im Jahr sind. Auch die müssen für ihre erste Million im Jahr nur 15% abdrücken. Laut Samir Samad glaubt man nämlich, dass das eine faire Herangehensweise sei, die Googles größere Mission, allen Entwicklern zum Erfolg zu verhelfen, entspricht. Naja, es ist vor allem ein kleiner Seitenhieb in Richtung Apple. Dort gilt nämlich seit dem 1. Januar eine ähnliche Rabattierung. Kleine Entwickler zahlen nur 15% Umsatzanteil, sofern sie unter einer Million Umsatz bleiben. Der Haken an der Sache, wer im Jahr über eine Million Dollar Umsatz macht, der fliegt automatisch aus diesem Rabattprogramm raus. Aber immerhin, der Markt bewegt sich. Die branchenüblichen 30%, die ich auch immer wieder mal zitiere, die weichen langsam auf. Die sind gar nicht mehr so branchenüblich. Apple etwa gibt seit einigen Jahren schon Sonderrabatte für einzelne Kunden oder für Services wie Digitalabos. Valve senkt die Provision hingegen, sobald Spiele viele Millionen Umsatz gemacht haben. Und dann wird es sozusagen interessanter für Hersteller von sehr großen Spielen bei Steam zu veröffentlichen. Dazu kommt, dass Epic Games nach wie vor in einem Rechtsstreit mit Apple steht. Wir erinnern uns, der begann im Sommer 2020, als Epic Fortnite um einen von Epic betriebenen Store erweiterte, bei dem das Geld eben nicht durch den Google Play Store oder Apples App Store fließt. Und rasch flog Fortnite deshalb aus dem App Store raus und ebenso rasch und öffentlichkeitswirksam zog Epic Games gegen die Monopolstellung Apples vor Gericht. Und mit der Werbebotschaft im Gepäck, unser Store hat viel geringere Provisionen. Der Prozess beginnt dann übrigens am 3. Mai, Da ist der erste Tag und Epic hat seit einigen Monaten auch einen neuen Partner in Crime, in Trial, Facebook. Facebook kündigte nämlich an, Epic in der Discovery-Phase mit Informationen und Unterlagen zu unterstützen. Discovery wird im US-Justizsystem ein Verfahren der Beweissammlung genannt, das dem eigentlichen Prozess vorausgeht. Facebook steht Epic also nicht vor Gericht zur Seite, irgendwie als Zeuge oder als Nebenkläger, sondern hilft Epic lediglich, Munition für ihre Anwälte zusammenzutragen. Motiviert scheint der Social-Media-Konzern übrigens durch die neuen Datenschutzmaßnahmen für Apple-Geräte zu sein, die dessen Geschäft mit personalisierter Werbung bedrohen. Ach, Konzerne und ihre sympathischen kleinen Frotzeleien. Milliardendeal. Microsoft liefert Augmented Reality-Brillen ans US-Militär. Am 31. März verkündeten sowohl die US Army als auch Microsoft, dass beide Parteien in Zukunft zusammenarbeiten würden, um das IVAS-Programm von der Prototyp in die Produktions- und Feldeinsatzphase zu bringen. IVAS steht für Integrated Visual Augmentation System, zu Deutsch etwa integriertes visuelles Anreicherungssystem. Und damit ist eine Hardware fürs Militär gemeint, die ihr vielleicht sogar schon kennt, denn es handelt sich um eine Augmented Reality-Brille, eng verwandt mit dem HoloLens getauften Mixed Reality-Prototypen, den Microsoft vor einigen Jahren im Rahmen der Spielemesse E3 erstmals vorstellte. Stellt euch das vor wie ein VR-Headset, nur eben mit transparentem Display. Man wird damit also nicht in eine völlig andere Welt transportiert, sondern die echte Welt wird um virtuelle Inhalte angereichert. In der Vision von Microsoft waren das damals etwa Spiele auf dem Couchtisch oder virtuelle Anleitungen für Fachleute bei der Arbeit, etwa eine Montageanleitung, die sich einfach einblenden lässt, ohne dass man mühsam mit irgendwelchen Händen in irgendwelchen Anleitungen und Heften blättern muss. Das war so die Zukunftsvision. Und seit einigen Jahren schon liefert Microsoft HoloLens Entwicklermodelle an interessierte Studios und Geschäftskunden aus, seit 2019 auch in der Hardware-Revision 2 mit vielen Detailverbesserungen. Und bereits Ende November 2019 konnte sich der Konzern einen lukrativen Vertrag sichern. Microsoft willigte ein, Prototypen ans US-Militär auszuliefern, wo der Kampfeinsatz dieser Technologie erforscht werden sollte. Das Ziel? Zitat, die Tödlichkeit der Truppen erhöhen, indem man ihre Fähigkeiten erweitert, zu erkennen, zu entscheiden und zuzuschlagen, bevor es der Feind tut. Zitat Ende. Und ja, das war ein Zitat der US-Armee. $480 Millionen waren damals für Microsoft drin und die Aussicht auf eine riesige Bestellung von bis zu 100.000 Mixed Reality Headsets. Und wie es aussieht, ist das nun der Fall. Microsoft freut sich in seiner Pressemitteilung, dass man das IVAS-System, das auf HoloLens und Microsofts Azure Cloud Services basiert, nun herstellen und US-Soldaten damit, Zitat, sicherer und effektiver machen würde. Das Gerät soll für ein erhöhtes Lagebewusstsein sorgen, Informationsaustausch ermöglichen und den Entscheidungsprozess in verschiedensten Situationen erleichtern. Da drückt sich Microsoft schon sehr vage aus und Junge, lässt sich die US-Armee die Sicherheit und Effektivität ihrer Truppen was kosten. Microsoft kann aufgrund der neuen Verträge auf bis zu 21,9 Milliarden US-Dollar im Verlauf der kommenden 10 Jahre hoffen. Das Ordervolumen wurde auf mehr als 120.000 Einheiten angehoben. Für Spieler derweil ist HoloLens nach wie vor Vaporware. Bislang können nur Entwickler, Geschäftskunden und eben die US-Armee bei Microsoft solche Hardware kaufen und benutzen. Das ist schon krass, wie sich hier Militär- und Entertainment-Industrie befruchten, aber es ist kein neues Phänomen. Das gesamte Genre der Flugsimulatoren etwa ist zu großen Teilen ein Nebenprodukt von Militärsoftwareentwicklung. Ebenso sieht es bei den strategischeren Simulationen im Revier aus. Und auch mit Virtual oder Augmented Reality experimentiert das Militär schon so lange es diese Medien gibt. Dennoch hat es mehr als nur ein Geschmäckle, dass Microsoft seine neue Hardware zunächst heiter auf einer E3-Pressekonferenz vorstellt, in der aufgedrehte Moderatoren eine bunte Minecraft-Welt auf einem Couchtisch zeigen und in dem man später Journalisten in ein Gefecht im Halo-Universum schickt, die dann aufgeregt über Microsofts neue Gaming-Hardware berichten, um das Zeug dann zuallererst für den Kriegseinsatz fertig zu entwickeln. Heieieiei, aber hey, 21,9 Milliarden Dollar, damit kann Microsoft noch viele Jahre den Game Pass querfinanzieren. Ist ja auch irgendwie ein Trost. Intel mit KI-Filter für Schimpfwörter im Voice-Chat. Die GDC, die Games Developers Conference, die eine große Spieleentwicklerkonferenz im Jahr, die fand dieses Jahr mal wieder nur online statt und damit weitaus weniger sichtbar als in den vergangenen Jahren, wo viele Publisher den Anlass nutzten, etwa um neue Spiele anzukündigen. Das Frühjahrsevent war zuletzt schon ein Termin, den Spielefans aufmerksam verfolgten. Die letzten 2 Jahre aber war das nicht der Fall, aber das Digital-Event hatte dennoch interessanten Output. So veröffentlichte Chiphersteller Intel am 18. März ein GDC-Showcase. dieses Video. Im Grunde war das ein 43-minütiges Werbevideo, in dem der Konzern betont, wie knifflig Physikeffekte in Spielen sind, wie wichtig niedriger Lag für den Spieler sei und wie schön es ist, dass Intel hier Lösungen anbietet. Interessant war dann aber die Vorstellung einer neuen Software namens Intel Bleep, die angetrieben durch die KI-Fähigkeiten von Intel-Chips in Notebooks und Desktop-PCs Spiele Voice Chat zensieren soll. Künstliche Intelligenz soll, ähnlich wie es vielerorts bereits beim Textchat getan wird, automatisch Kraftausdrücke, Rassismus und Beleidigungen aus dem Sprachchat entfernen. Hierzu nutzt Intel die Toxizitätserkennungs-KI-Technologie des Londoner Startups Spirit AI. Die Software ist seit 2019 in Arbeit und soll bald in eine Beta-Phase starten und noch dieses Jahr erscheinen. In der Präsentation zeigte man aber leider keine Sprachbeispiele, aber dafür das Interface der Software. Sie dröselt Toxizität in allerlei Unterkategorien auf, für die man jeweils mit einem Schieberegler bestimmen kann, ob und wie viel gefiltert wird. Alles, das meiste oder nur die schlimmsten Fälle. Die Kategorien sind vielfältig. Man liest da Ableism und Bodyshaming, Aggression, Hass gegenüber LGBT, Frauenfeindlichkeit, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, sexuelle Sprache, Schimpfworte und weißer Nationalismus. Für das N-Wort gibt es einen simplen Ein-Ausschalter. User scheinen im Interface der Software Windows-Audiogeräte auswählen zu können, auf die der KI-Filter dann automatisch angewendet wird. Es ist also denkbar, dass dadurch auch alle anderen Audioquellen, also nicht bloß Sprachchats, sondern vielleicht auch Filme und generell jegliche Sprache in Audio, gefiltert werden kann. Doch bislang gab es hierzu keine weiteren Infos zur Software, da müssen wir die Beta-Phase abwarten. In dieser Granularität scheint sich die Software durchaus zu bemühen, die unterschiedlichsten Bedürfnisse und Sensibilitäten seiner Zielgruppe zu berücksichtigen. Und Intel stellt in seiner Kommunikation auch klar, dass man damit Toxizität nicht beheben, sehr wohl aber einen Schritt zu einem positiveren Spielerlebnis für alle machen könnte. Und je länger ich drüber nachdenke, desto mehr erscheint mir diese Software als durchaus sinnhaft. Sie ist schließlich nur ein Angebot und ich bin mir sicher, es gibt viele Spieler, Spielerinnen und nicht-binäre Games-Enthusiasten da draußen, die dieses Werkzeug gut gebrauchen können. Auf der anderen Seite scheint die Software aber auch praktisch aus einer Black Mirror-Folge entsprungen zu sein, konkret aus Staffel 4, Folge 2, Archangel. Ziemlich dystopisch irgendwie. Termin, Format und Teilnehmer der E3 2021 stehen fest. Am 6. April veröffentlichte der US-Branchenverband ESA seine E3-Pläne. Gemeint ist die Spielemesse Electronic Entertainment Expo, traditionell der eine Termin im Jahr mit den meisten Spiele-Neuankündigungen, mit den ganz großen News, mit Fanservice, mit Anspielmöglichkeiten neuer Games für Journalisten und Handelspartner, mit ganz vielen Präsentationen und Deals hinter verschlossenen Türen. Einmal im Jahr ist nahezu die gesamte Branche in Los Angeles versammelt, vom Publisher-CEO über Einzelhandelseinkäufer bis zu Indie-Entwicklern und Middleware-Herstellern. Nur 2020 nicht. Und auch 2021 wird die E3 nur digital stattfinden. Das Programm sieht allerlei Livestreams im Zeitraum vom 12. bis 15. Juni vor. Los geht es mit einer Preview-Night und an den Folgetagen sollen mehrere 2 Stunden Keynote-Präsentationen geplant sein, eine Awards-Show und kleinere Streams von Publishern, Influencern und Mediapartnern. Branchenquellen zufolge ruft die ESA einen 6-stelligen Dollarbetrag auf, um Teil der diesjährigen digitalen E3 zu sein. Das klingt zunächst nach unfassbar viel Geld, bedenkt aber mal, dass die ESA der große Lobbyverband für die Branche in den USA ist, dem kann man durchaus mal Geld geben, wenn man in den USA Geld mit Spielen machen will, und dass die E3 immer noch eine wichtige Werbewirkung haben dürfte, auch wenn ihr, dazu später mehr, in den letzten Jahren die Partner weggelaufen sind. Bereits ihr Erscheinen zugesagt haben, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros. Games, Koch Media und nach einer Pause in 2020 endlich wieder dabei, Nintendo. Definitiv nicht dabei, Sony. Der PlayStation-Hersteller wird das dritte Jahr in Folge sein eigenes Ding drehen, wohl wieder so ein Digital-Showcase, zeitgleich irgendwo in der Nähe des E3-Termins. Aber Sony wird eben nicht Teil des offiziellen E3-Programms sein. Ebenfalls ganz sicher abwesend Electronic Arts. Der Publisher hat der Spielemesse bereits vor vielen Jahren den Rücken gekehrt und dürfte auch dieses Jahr ebenfalls sein eigenes Digital-Event oder sowas in der Art in petto haben. Und die dritte sichere Absage, Geoff Keighley, der massenkompatible Teflon-Moderator für alles, was mit Games zu tun hat und der inhaltlich exakt nie ein Risiko eingeht. Der trennte sich bereits vor der Covid-Pandemie von der E3 aufgrund von Differenzen bei der Ausrichtung der Messe. Naja, er wird dennoch in dieser Zeit sichtbar sein, seine kleine Online-Gegenveranstaltung, das Summer Games Fest, das kehrt auch dieses Jahr wieder und es dürfte erneut so eine kleine Spieleshow im Rahmen der Gamescom im August geben, die Geoff Keighley moderiert. Publisher, die bislang noch nicht zusagten, die es aber vielleicht noch tun, Activision Blizzard, Sega, Bandai Namco und Square Enix. Schauen wir mal, was da am Ende rumkommt und hoffen wir, die Sache wird in diesem Jahr etwas spannender und etwas dichter und kompakter als im vergangenen Jahr, denn 2020 war der E3-Zeitraum super schnarchig. 6 Days in Fallujah, Protest gegen die Veröffentlichung. Weil ich erst im Magazin Nummer 95 länger darüber sprach, dass und auf welche Weise das eigentlich längst eingestellte Skandalspiel 6 Days in Fallujah zurückkehrt, heute zwei kleine Updates. Denn genau wie damals im Jahr 2009 schon, als das fürs Folgejahr geplante Spiel noch über Konami kommen sollte, entzündeten sich die Gemüter aufgrund der Thematik des Spiels. Denn es empfindet den Einsatz der US-Truppen in der irakischen Großstadt Fallujah im November bis Dezember 2004 nach als taktischer Shooter, basierend auf Augenzeugenberichten der US-Veteranen. In seiner neuen Form kommt es dann auch noch mit zufallsgenerierten Levels daher. Und während es 2009 vor allem eine britische Veteranenvereinigung war, die Kritik am Spiel übte, was dann eben vor allem konservative Medien in den USA geechot haben, ist es diesmal eine muslimische Vereinigung, die gegen den Release des Shooters wettert. Am 7. April veröffentlichte der Council on American Islamic Relations, CAIR, die landesweit größte muslimische Bürgerrechts- und Fürsprecherorganisation, einen Aufruf an Valve, Sony und Microsoft, das Spiel nicht zu hosten oder digital zu vertreiben. Er bezeichnete das Spiel als einen Mordsimulator an Arabern, der die Gewalt verherrliche, die über 800 irakischen Zivilisten das Leben gekostet habe, die illegale Invasion des Irak rechtfertige und islamfeindliche Narrative verstärkt. Ob die Kritik des Verbandes auf Gehör stößt? Wohl eher unwahrscheinlich. Aber die Sache zeigt auf, dass Spiele mit zeitgenössischen Konflikten als Vorlage immer wieder die Gemüter erregen werden und auch müssen, meiner Meinung nach. Ah, aber wenn wir schon bei Kritik an 6 Days in Fallujah sind, ich erzählte ja im Magazin 95, wie Peter Tamte, der CEO des Publishers Victura und Initiator des Spieleprojekts seit den Nullerjahren, seit der allerersten Version, sich zur Aussage hinreißen ließ, das Spiel sei nicht politisch. Das ist dem Team seitdem ganz schön um die Ohren geflogen, so sehr, dass sie am 8. März eines dieser Bilder auf Twitter veröffentlichten, auf denen ein Statement zur Sache zu lesen ist. In diesem Fall las man da, Zitat, wir verstehen, dass die Ereignisse, die in 6 Days in Fallujah nachgestellt werden, untrennbar mit Politik verbunden sind. Zitat Ende. Es folgt dann noch ganz viel anderer Text zu den Dokumentarfeatures des Spiels und deren Inhalt, aber das ist dann schon wieder alles zu werblich, dass ich es vorlesen muss. Nach wie vor bleibt das Spiel damit durchaus interessant, auch wenn ich fürchte, dass es am Ende weitaus gewöhnlicher wird, als es sowohl Kritiker befürchten, als auch die Entwickler erhoffen. Aber schauen wir mal, nächstes Jahr soll es für PC und Konsole erscheinen. Kommen wir nun zum Ende der Sendung und wie gewohnt gibt es dann einen Blick auf kommende Releases in den nächsten 14 Tagen, also bis einschließlich 23.04. Alle Angaben sind ohne Gewähr und weil diese Sendung zu Ostern Pause gemacht hat, hole ich zunächst noch die zwei größeren Releases der letzten Woche nach, die ich euch noch schuldig bleibe. Da wäre etwa Oddworld Soulstorm, erschienen am 6. April für die PS4, PS5 und PC. Im PS Plus-Abo enthalten ist dabei nur die Fassung für PS5. Der Puzzle-Plattformer ist eine Art Neuerfindung des 1996er Oddworld Apes Exodus für die PS1 und es ist halt einer dieser Oddworld-Titel. Und damals war die Vorlage der zweite Teil und das ist jetzt sozusagen die zweite Neuerfindung in der Oddworld-Reihe. Immer noch vom gleichen Entwickler, Oddworld Inhabitants. Ihr steuert darin ein seltsames, menschenähnliches Wesen namens Abe. Das ist ein Mudokon, ein ehemaliger Sklave in dieser Science-Fiction-Welt des Spiels und der frisch gebackene Held seines unterdrückten Volkes. In allerlei dreidimensional gestalteten 2D-Jump'n'Run-Levels muss er Gegner besiegen oder überlisten, Fallen umgehen, simple Rätsel lösen und möglichst viele Mudokons befreien. Die können dann auch ähnlich wie bei Lemmings als Helfer genutzt werden. Neu ist dabei ein Crafting-System, mit dem sich aus Ressourcen im Level diverse Hilfsmittel wie Bomben oder Rauchgranaten basteln lassen. Es ist mehr Oddworld für Leute, die Oddworld mögen. Und dann kam heute, am 9. April, auch noch Say No More für Switch, PC und iOS raus. Es bezeichnet sich als No-Playing-Game und es ist eher ein spielgewordener Gag. Denn Say No More im Englischen kann man als Sag nichts mehr übersetzen. Der Titel will aber als Sag mehr Nein verstanden werden. Der Gag überlebt die Übersetzung ins Deutsche halt nicht, Aber naja, in einer simplen Klötzchengrafik gehalten steuern wir dabei einen Praktikanten durch eine schrille Arbeitswelt. Das sieht ein wenig aus wie bei den Katamari-Spielen und wir haben genau eine Taste zu drücken und mit der sagen wir Nein oder halt No. Zu lästigen Kollegen, zu nervigen Chefs und zu generell allem.
Nein, 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 nein!
Dann fliegen Tische, Stühle und Aktenordner wild durch die Gegend und wir erleben die spielgewordene Arbeitsverweigerung. Ich frage mich ja, ob das jetzt wirklich alles ist, denn die Entwickler verlangen schließlich schon über 10 Euro Eintritt. Das ist mit 14 Dollar in den USA bepreist. Und 8 Levels, ein Charaktereditor sowie Nein in 17 Sprachen, das erscheint mir alles ein bisschen dünn. Aber nun schauen wir nach vorn und direkt da mal bis zum 15. April. Da kommt das Square Enix-Rollenspiel Saga Frontier Remastered raus. Das ist eine Neufassung des 1997 erschienenen PS1-Spiels gleichen Namens, nur ohne Remastered, das damals noch von Squaresoft kam. Sie kommt für PS4, Switch, PC und Mobile. Das Rollenspiel war damals schon etwas schräg. Es hat 7 Protagonisten, jeder mit einem eigenen Handlungsstrang, die alle im gleichen Szenario stattfinden. Man wählt einen aus und hat in dem Science-Fiction-Szenario dann auch noch rasch die Möglichkeit, diverse fremde Welten mit ihren eigenen Kulturen, eigener Technologie und Magie zu besuchen. Und zwar in beliebiger Reihenfolge. So viel Nonlinearität war damals schon bemerkenswert, konnte die Kritiker im Westen aber nicht wirklich überzeugen. Die Japaner sollen es wohl gemocht haben und nun gibt es halt ein Remaster mit Aufpolitik. 2D-Grafik, einem neuen Charakter, neuen Events im Spiel und immer noch relativ viel Retro-Feeling. Also wirklich modern wurde das Spiel dadurch nicht gemacht. Am gleichen Tag erscheint auch Godstrike, ein Bullet-Hell-Boss-Run-Twin-Stick-Shooter für PC und Switch. Und ja, die Beschreibung sagt eigentlich alles. Wir steuern unsere Spielfigur aus der Vogelperspektive in allerlei Arenen gegen allerlei Bosse, die uns mit Unmassen von Projektilen eindecken und wir ballern zurück. Der Clou? Die Zeit im Kampf ist limitiert und sie ist unsere Ressource für alles. Die nutzen wir auch für Spezialangriffe und sie ist unsere Lebensenergie. Alles kostet Zeit. Dazu gibt es zahlreiche Skills und Fähigkeiten, allerlei Spielmodi, Highscores und einen Roguelite-Modus. Sieht ganz nett aus. Und am 15. April wäre da noch ein weiteres Spiel, das eine englische Redewendung verwurstet. Da sagt man Rain on your parade im Englischen, zu Deutsch etwa auf deine Parade regnen, wenn man meint, dass man jemanden die Stimmung versaut, die Pläne durchkreuzt, das Spiel verdirbt oder jemanden in die Parade fährt. Letztere Redewendung habe ich bei uns noch nie gehört, aber laut Wörterbuch gibt sie. Tja, und was meint ihr, wie sich die Entwickler dieses Spiels für PC, Switch und Xbox One jetzt aus der Redewendung ein Gameplay machen? Sie lassen euch eine Wolke steuern, die auf Dinge regnet oder schneit oder Blitze abfeuert und damit versaut sie den Leuten in einer Welt, die wie aus Pappkarton gebastelt wird, den Tag. Scheint so im Sinne von Untitled Swan Game zu funktionieren. Es versteht sich auch als Comedy-Spiel und hoffentlich ist es auch lustig. Dann, am 16. April, kommt der dritte Teil einer Spielereihe, die wir hier bei The Pod sehr mögen und auch schon besprochen haben. Und zwar Emily is Away 3. Ein Social-Media-Text-Adventure und die 3 im Titel ist mit so einem kleiner Gleichzeichen geschrieben, also so wie ein Herz-Emote in ASCII. In den Vorgängerspielen habt ihr damals noch mittels Fake-ICQ und in Teil 2 mit einem Fake-AOL-Messenger mit Mitschülern geflirtet, eure Emotionen und Beziehungen erforscht. Und nun? Fake Facebook. Und zwar in einem Stil wie anno dazumal, als die Plattform noch neu und aufregend war. Das Spiel simuliert Chats und Social-Media-Interaktionen, um seine Story zu erzählen. Und das war in den Vorgängern bereits erstaunlich wirkungsvoll und nostalgisch und es klappt hoffentlich auch beim dritten Streich. Ich freue mich drauf. Am 20.04. kommt ein Baseballspiel raus, MLB The Show 21, entwickelt von Sony und eine langjährige Exklusivreihe für PlayStation, doch dieses Mal erscheint das Ding auch für die Xbox-Konsolen und das sogar im Game Pass. Ein Spiel mit Sony Studios im Intro erscheint auf der Xbox. Wir leben in seltsamen Zeiten. Spielerisch ist es Baseball. Ich kann da nichts weiter dazu sagen, außer dass es halt die ganze Liga-Lizenzgeschichte hat, also echte Namen, echte Teams und echte Stadien. Am 22.04. dann ein weiteres Sportspiel mit einer 21 im Titel, das alljährliche Motorradrennspiel MotoGP 21 für alle Plattformen. Vom italienischen Rennspielstudio Milestone, das seit August 2018 Koch Media und damit der Embracer-Gruppe gehört. Und wie es sich für so ein jährliches Sportspiel mit offizieller Lizenz gehört, sind hier die aktuellen Streckenbikes und Fahrer der 21er Saison drin, außerdem 40 historische Bikes und ein Management-Modus obendrein. Am 23. April erscheint dann Nier Replicant Version 1.22474 87139. für PS4, Xbox One und PC. Ein Remake des 2010er Action-Rollenspiels Nier, das damals für PS3 und Xbox 360 rauskam, bei uns nie groß Erfolg hatte, aber eine kleine, begeisterte Fangemeinde um sich scharen konnte. Und der Erfolg des Sequels, Nier Automata, der motiviert Square Enix nun, uns Nier erneut zu präsentieren. Und zwar in seiner Urform für die PS3, wie sie nie außerhalb Japans erschienen ist. Die hieß damals Nier Replicant und hatte einen jungen Protagonisten. Für die 360 und im westlichen Markt für alle Konsolen erschien aber Nier Gestalt, bei uns nur als Nier mit großem R, mit einem älteren Charakter. Der war damals auch der Vater einer wichtigen Figur, während das die Schwester des Hauptcharakters im Originalspiel war. Ganz seltsame Konvertierung für den westlichen Markt also. Und nun das Urspiel, wie von den Designern ersonnen. Und mit aufpolierter Grafik, mit neuen Dialogen, für die man die Originalsprecher gewinnen konnte und mit einem angepassten Kampfsystem, das versucht, das Gameplay etwas mehr in Richtung Nier Automata zu bewegen, sodass die Umstellung für Fans des zweiten Teils nicht so schwierig fällt. Und das war's mit den Release-Terminen, das war's mit dem Magazin für dieses Mal. Ich freue mich so sehr, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid und ich finde es spitze, dass ihr unser Projekt auf so geniale Art und Weise unterstützt und uns ermöglicht, das zu tun, was wir tun, denn das macht uns Spaß. Ich würde mich freuen, wenn ihr reinhört in alle unsere anderen Podcasts der nächsten 2 Wochen, wenn ihr uns eure Aufmerksamkeit schenkt. Ansonsten wünsche ich euch ein paar schöne, sonnige Frühlingstage, ein paar schöne Momente mit geliebten Menschen, mit geliebten Spielen, mit geliebten Aktivitäten. Bleibt mir gesund und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder an der gleichen Stelle im The Pod Magazin. Bis dahin.